Ein paar Sätze. Es gibt an den baden-württembergischen Fachhochschulen das sogenannte Referat für Technik und Wissenschaftsethik. Das sitzt in Karlsruhe, ist aber für alle Fachhochschulen des Landes zuständig. Das hat ein Zertifikat entwickelt, das nennt sich Ethikum. Wenn man Veranstaltungen besucht dieser Natur und ähnlicher, die dieses Referat anbietet, die Ethikbeauftragten, unser Referent heute ist der Ethikbeauftragte dieser Hochschule, die Ethikbeauftragten an den Hochschulen organisieren, dann können Sie, wenn Sie insgesamt 100 Punkte beisammen haben, das ist etwa nach 4, 5 Veranstaltungen dieser Art der Fall, dann können Sie sich dieses Zertifikat Ethikum ausstellen lassen. Was es damit auf sich hat, können Sie auch dieser Broschüre entnehmen und den Internetseiten dieses Referats für Technik und Wissenschaftsethik. Die finden Sie unter www.rtwe.de. So viel vielleicht zu den Formalia. Wenn Sie in dieser Broschüre, von der ich sprach, Ihre Fragen nicht beantwortet finden, was mich wundern würde, dann kommen Sie doch nach den Veranstaltungen auf mich zu, dann kann ich Ihnen gerne Ihre Probleme versuchen zu lösen, mit Ihnen gemeinsam, oder Ihnen sagen, dass ich sie nicht lösen kann. Gut, kommen wir zum heutigen Abend. Wir haben als ersten Begriff den der Tugend angesetzt. Wir haben einen Vortragstitel, der heißt Tugendreflexion auf einen Begriff im Wandel. Unser Referent kommt von dieser Hochschule, es ist Professor Dr. Josef Wieland. Er hat Volkswirtschaftslehre und Philosophie studiert, ist, denke ich, den meisten von Ihnen sicher ein Begriff. Ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, all seine Meriten aufzulisten, wäre der Abend rum. Vielleicht als eine der letzten großen Ereignisse auch für die Hochschule. Er hat, glaube ich, 2005 war es, den Landesforschungspreis bekommen. Meines Wissens erstmalig, dass ein Professor einer Fachhochschule für seine Forschung ausgezeichnet worden ist. Das ist, denke ich, ein Zeichen, das damit verbunden ist und auch vielleicht wegweisend für die Fachhochschulen und was an ihnen läuft. Ja, Herr Wieland wird über Tugend referieren heute Abend und ich bin sehr gespannt, was wir zu hören bekommen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Herr Friedrich, dass Sie mich hier eingeladen haben. Ich begrüße Sie alle, die Studenten, die Kollegen. Sie haben das natürlich schon gehört, ich bin ein ausgebildeter Volkswirt, aber eben auch habe ich auch Philosophie studiert. Das ist, war früher eher selbstverständlich die Kombination, aber das ist schon ein bisschen länger her, aber so alt bin ich auch nicht, habe es trotzdem gemacht. Und ich werde eben aus diesem Grunde versuchen, das Thema Wirtschaft und Tugend ein bisschen miteinander zu kombinieren, was ja naheliegend ist für mich sozusagen, aber auch insgesamt auf den Begriff eingehen. Der Begriff der Tugend, der weckt ja erstmal ganz zwiespältige Gefühle bei einem modernen Menschen. Also wenn sozusagen Ihnen eine Frau oder ein Mann vorgestellt würden mit dem Hinweis, dass es sich um eine tugendhafte Person dabei handeln würde, dann würde wahrscheinlich nur bei einer ganz kleinen Gruppe von Menschen der Pulsschlag sich beschleunigen. Die meisten würden denken, irgendwie altmodisch, ne, unerotisch, wahrscheinlich humorlos, ne, wahrscheinlich gut erzogen, was auch schon ein Fehler sein kann. Das heißt, wir würden alles Assoziationen haben, das passt gar nicht mehr so richtig, sozusagen, dass jemand tugendhaft ist wie dieser Rechner hier. Das passt eigentlich gar nicht mehr in die Zeit. Es ist ein alter Begriff zu sagen. Gleichzeitig aber wissen wir alle, dass Menschen, die Tugenden haben, und sagen mal, die Tugend der Gerechtigkeit kennen wir alle, oder auch der Tapferkeit, dass das relativ nützliche, angenehme Eigenschaften sind, die Menschen haben, sodass der Begriff niemals ganz erledigt wurde, sondern irgendwie immer weitergelebt hat, obwohl er eigentlich mit der Moderne erledigt war. Ich erkläre, warum das so ist. Er hat weitergelebt in religiösen Kreisen, in christlichen Kreisen. Er hat weitergelebt vielleicht auch in konservativen, weltkonservativen Kreisen, die ja Tugenden geachtet haben. Möglicherweise bei den Pfadfindern auch, was weiß ich. Im Sport, da hat der Begriff überall überlebt, aber in der Wirtschaft natürlich nicht. Dass ein Manager tugendhaft sei, Das ist sozusagen das auszuschließende Ereignis. Und dass sogar Unternehmen tugendhaft sein sollen, das ist noch absurder. Und trotzdem werde ich Ihnen heute Abend diese Geschichte erzählen und keine andere. Denn dass Pfadfinder tugendhaft sein können, weil sie jeden Tag eine gute Tat tun, das ist evident. Aber dass es in der Wirtschaft so etwas geben könnte, das glaubt niemand. Und ich möchte damit beginnen, einfach diese prekäre Situation des Begriffes sozusagen. Einerseits, it's all over now, ja, das ist jetzt wie was von gestern. Aber andererseits, könnte ja sein, dass was dran ist. Das möchte ich Ihnen erklären, woher das kommt, damit man überhaupt versteht, was in diesem Begriff dran ist und warum er eigentlich so misshandelt worden ist. Wenn wir das größte wissenschaftliche, oder das berühmt größtes auch, aber auch das berühmteste sozusagen der frühen Neuzeit oder auch der Moderne uns anschauen, nämlich die Enzyklopädie von Diderot und Lambert, dann finden wir eine Definition von Tugend dort, die eben aus dem Lateinischen herleitet, Virtue, Virtue. Und dann sagt er Folgendes, der Diderot, der hat nämlich fast alle Lexika-Artikel selbst geschrieben. Das muss man sich vorstellen, wir schreiben ein Lexikon, gerade 19 Bände, und der Herausgeber schreibt die Artikel alle selbst. Deshalb hat er oft keine Lust gehabt, das zu schreiben, und hat sich relativ knapp gefasst, wie hier zum Beispiel. Da wir aus dem Gefühl am besten wissen, was Tugend ist, brauchen wir es gar nicht erst darauf einzulassen, ihr Wesen durch den Verstand zu ergründen. Ja, das heißt, es ist irgendwie selbstevident. Und wer es nicht weiß, hat irgendwie selbst ein Problem. Ne? Aber die Botschaft hier ist hier eigentlich, habe ich gar keine Lust, mich zu beschäftigen. Wem das nicht klar ist, dann, dafür schreibe ich doch keinen. Und das ist so genau wieder dieses Thema. Einerseits ist es noch klar, was es ist. Es hat was mit dem Gefühl zu tun, mit der Gewohnheit zu tun. Und das über den Verstand ergründen zu wollen, das ist ja etwas, was überflüssig ist. Aber das genau schlägt der Kant 20 Jahre später vor, nämlich in seiner Metaphysik der Sitten, die ist so 1797, 25 Jahre später, sagt er nämlich, dass eben die Tugenden nicht mehr sozusagen aus der Gewohnheit hergeleitet werden können, nicht mehr aus dem Üblichen hergeleitet werden können sollen, sondern dass dem eine, und das zitiere ich jetzt mal, eine Umwandlung der Denkungsart zugrunde liegt. Das heißt, eine verstandesmäßige, eine gesinnungsmäßig erarbeiteten Zugang dazu. Genau das, was der Diderot eigentlich ausschließen wollte. Und zwar, dass eben die Tugenden jetzt nicht in der Gewohnheit und auch nicht in der Erziehung gründen, sondern eben in der festen Gesinnung, und das zitiere ich jetzt mal, sozusagen in der festen Gesinnung des Willens übereinzustimmen mit der Pflicht. Das ist sehr deutsch, sehr preußisch, hört sich irgendwie auch nicht sehr einladend an, aber was damit gemeint ist, ist eigentlich, dass man sozusagen dann, wenn man etwas richtig als richtig erkannt hat, etwas tugendhaft erkannt hat mit dem Verstand, dass es dann auch eine Pflicht wird, das zu tun. Denn alles, was man erkannt hat als richtig, mit einem geordneten Verfahren, das ist sozusagen Pflicht zu tun und der Wille muss damit übereinstimmen, das dann auch wirklich zu tun. Das heißt, hier sehen wir einen Umschwung, der die gesamte Ethik betrifft, der die gesamte Moral betrifft, sozusagen raus aus dem Alltag, raus aus der Praxis, raus aus dem Leben der Menschen, aus den Gewohnheiten, aus den Sitten, aus den Gebräuchen, hin zu einem rational zu erbringenden Schöpfungsakt, der sozusagen keine Rücksicht nimmt auf das, was empirisch vorfindbar ist. Kommt darauf zu, das ist ein sozusagen diese, nennt man heute Transzendentalpragmatik, sozusagen die Verlagerung der Begründungsinstanz auf Rationalität hin, das ist etwas sehr, was die Moderne geprägt aus von Kant ausgehend, was natürlich dazu führt, dass man sich die Frage stellt, na gut, wenn man das aus Gesinnung tun soll, ohne wirklich Rücksicht auf die Konsequenzen, weil es ja richtig ist, wenn es ein Formalismus ist, was kann man damit wirklich noch anfangen? Und ich glaube, eines der Probleme, das wir heute mit der Tugend haben, ist, dass wir sozusagen aus der griechisch-christlichen Tradition immer noch diesen alten Tugendbegriff haben, der ist auch nicht klein zu kriegen, der überlebt bei den Pfadfindern, bei den Fußballvereinen und so weiter. Und dann haben wir diesen rationalistischen Anspruch daran, der zwar sozusagen auf hohem Wege deduktiv voranschreiten kann, aber irgendwie nicht sagen kann, was da wirklich daraus folgt. Es sei denn etwas, was man nicht tun kann. Und das ist diese Blockade, die aufgelöst werden muss. Ich komme darauf zurück. Also das ist die Situation im 18. Jahrhundert. Und die ist ziemlich unterschieden von dem, was die Griechen darunter verstanden haben. Die Arete. Und wenn man die Griechen sagt, dann meint man in der Regel das griechische Denken, also das, was da auf uns gekommen ist, an Papyri und so weiter, an Aufzeichnungen. Was die Griechen wirklich gedacht haben, weiß kein Mensch sozusagen. Das, was aufgeschrieben ist, zeitgenössische Berichte, Berichte über Philosophen, Geschichte, da kann man sich ein Bild draus machen. Das finden wir schon auch über Wortdeutungen und so weiter, finden wir schon, was das bedeuten könnte. Also die Arete, die Tugend, heißt genau übersetzt, gut sein im Hinblick auf irgendetwas. Und zwar tatsächlich nicht in einem moralischen Sinne. Die Griechen haben einen völlig unmoralischen Tugendbegriff. Sondern zum Beispiel die Tugend des Menschen könnte zum Beispiel sein, ein guter Krieger zu sein. Oder ein guter Arzt zu sein. Und sehr wichtig zu verstehen ist, dass da auch immer die Erfolgskomponente mitschwingt. Für die Griechen wäre niemand ein guter Arzt gewesen, der sich zwar bemüht hat, aber dann den Patienten hingerichtet. Sondern er muss gesund werden. Ein guter Krieger ist auch niemand, der tapfer bis zum letzten Atemzug gekämpft hat, aber dann leider verloren. Sondern ein guter Krieger ist jemand, der gewinnt. Mit jemand, der verliert, ein Loser, damit können die gar nicht sein. Ja, diese Arete des Menschen, seine Professionalität zum Beispiel, das ist der umgangssprachliche Bereich dieses Begriffs. Und deshalb können die Griechen auch ganz sagen, dass es eine Tugend der Kuh gibt, nämlich Milch zu liefern. Und eine Tugend des Pferdes gibt, nämlich schnell zu laufen. Ja? Das Gutsein der Kuh im Hinblick auf irgendetwas ist die Milch, die sie liefert. Und das macht das Wesen der Kuh aus. Und wenn eine Kuh versuchen würde, so schnell zu laufen wie ein Pferd, dann würde etwas nicht stimmen auf der Welt. Dann kann diese Arete auch den Organisationen zugerechnet werden, also der Polis etwa. Ja? Die tugendhafte Stadt ist ein Topoi, was wir bis ins Mittelalter erleben. Oder der tugendhafte Haushalt, mit einem Haushaltsvorstand, die Ökonomie, da kommt der Begriff Ökonomie eben her. Hauswirtschaft. Ja? Mit ihrem Ökonomikos, das war eigentlich nicht der Ökonom, sondern das war der Hausherr. Nein, der Mikos war der Ökonom, der die Ökonomia managte sozusagen. Das ist alles nicht so. Und da gibt es auch eine Tugend der Sache, zum Beispiel das Gutsein des Messers ist scharf zu sein. Die Griechen konnten sich ewig lang darüber totlachen, wenn jemand ein goldenes Schwert produziert hat. Weil ein goldenes Schwert ist Blödsinn. Wer damit kämpft, verliert sowieso. Und es ist nicht gut im Hinblick auf das, was ein Schwert können muss, nämlich gut durchzuschneiden. So, das heißt, dieser Arete-Begriff, der kommt aus einem Begriff des Guten, der eine wirklich umgangssprachliche, alterssprachliche Bedeutung hat in dem Sinne von gut sein im Hinblick auf irgendetwas. Das ist ein relationaler Begriff und hat mit Moral gar nichts zu tun. Sehr wichtig zu verstehen, auch für das, was ich Ihnen für die Moderne vorschlagen will. Dass sozusagen die Tugend verkürzt wird auf moralische Tugenden, das passiert sehr spät, fragt ihr es nach Kant. So, was ist jetzt aber die Arete des Menschen, also das Gutsein des Menschen, die Tugend des Menschen, aus der Sicht der Philosophen? Und da gibt es zwei Begriffe, die eine Relation spielen. Das eine ist seine Eigenschaft, aber natürlich auch das Ziel. Fangen wir mit dem Ziel an. Gutsein ist ja ein Wertbegriff im Hinblick auf irgendetwas. Und die Frage für die Griechen war natürlich, was ist das Ziel des Menschen? Im Hinblick auf was soll ich denn gut sein? Und das Ziel des Menschen war für die Griechen, die Antwort zu finden auf die Frage, ein Mensch welcher Art bin ich eigentlich? Oder wie soll ich leben? Und der zentrale Begriff der Griechen an dieser Stelle ist die Eudaimonia, das Glück, die Glückseligkeit, nicht die Moral. sondern der zentrale Begriff der griechischen praktischen Philosophie ist die Eudaimonie. Wie soll ich leben? Lebe so, dass du glücklich wirst, dass du die Glückseligkeit erreichst. Also ein Guter ist jemand, der ein Leben führt, sodass er glücklich werden kann. Ein tugendhafter Mensch ist jemand, der glücklich werden kann. Aber was ist jetzt das Glück? Weil darunter verstehen die Menschen offensichtlich sehr unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel ist das Glück, da sind wir bei den, noch nicht bei der Moral, aber sozusagen kurz davor. Die Griechen, auf die griechische Philosophie, so muss man das jetzt wohl sagen, kennen im Prinzip drei hierarchisch gestufte Formen von Glück. Die einfachste Form des Glücks oder des Glücklichseins war Glück im Sinne von nützlich. Also Geld haben, reich sein, Macht haben, nette Frau haben, freche Kinder und sowas. Das war dieses Glückseligsein im Sinne von nützlich. Das war eigentlich die niedrigste Form von Glück. Warum? Weil sie natürlich den Menschen an der Stelle nicht vom Tier unterscheidet. Auch das Tier will satt sein, auch das Tier will Macht haben, auch das Tier will behütet sein. Die Griechen waren ja wie alle Philosophen immer auf der Suche danach, was unterscheidet eigentlich den Mensch vom Tier? Was macht denn diese Einzigartigkeit? So dieses Nützliche kann es nicht sein, sodass es also eine zweite Stufe gibt. Glück im Sinne von, oder gut im Sinne von, nützlich und um seiner selbst willen. Also, klassische Beispiele für die Griechen sind die Freundschaft. Es ist manchmal nützlich, Freunde zu haben. Ja, kann einem weiterhelfen, Connections und so weiter. Aber Freundschaft ist deshalb gut, weil Freundschaft gut ist. Die Freundschaft um der Freundschaft willen ist gut. Es ist schön, mit Freunden zusammen zu sein. Und wir kennen das ja auch noch, wenn jemand sagen würde, ich bin mit dem befreundet und er würde den nur anrufen, wenn er was von dem braucht, dann würde man sagen, der würde ihn nur ausnutzen. Ja, der ist gar kein Freund. Ja. Während in Köln kann man sagen, Jod frömmt ist schon zusammen, nur um Bier zu trinken, vielleicht am Ende des Abends auch noch eine Frau aufzureißen, aber es muss nicht das Ziel sein der Sache. Das Ziel ist, dass da drei Leute sind, sich einen schönen Abend machen und sich gut sein. Also Freundschaft ist an sich ein Wert. Freundschaft ist schön, weil Freundschaft schön ist, weil es schön ist, Freunde zu haben. Dasselbe gilt für die Musik. Ja. Die ist nützlich, weil sie manchmal unterhaltsam sein kann. Zum Beispiel, was auch man bei Sokrates, also bei Platon nachlesen kann, wenn man sozusagen ein Symposium hatte. Ein Symposium war ein Riesenbesäufnis, wo es Kichererbsen gab und Wein und so weiter. Also alles so wie heute praktisch. Und natürlich brauchte man da auch jemanden, der die Gitarre spielte. Und das war sicherlich auch unterhaltsam in gewisser Weise. Aber, jetzt kommt der Punkt, die Tugend der Musik oder das Gute an der Musik ist, dass man die Musik um ihrer selbst willen liebt. Also indem man sich zum Beispiel spielt, indem man musiziert, selbst musiziert, eine Familie musiziert. Dieser Begriff der Musik oder der Kennerschaft auch, der setzt sich bei uns fort heute ein bisschen in die Unterscheidung zwischen Unterhaltungsmusik und ernste Musik. Ja? Unterhaltungsmusik, also Schlager, sagen wir mal, oder irgendwelche verzweifelten Castingshows, wo irgendwelche Leute versuchen, an 100.000 Euro zu kommen, mit denen sie den nächsten Monat rumkriegen. Das sind Dinge, die sind unterhaltsam. Da hört man zu, ja? Tralala und so weiter. Und das Gegenstück ist sozusagen der Bürger, der bewaffnet mit der Partitur in die Oper geht und da mitliest. Und genau weiß, warum der Dirigent jetzt das so spielt, nicht anders und hier. Ja? Das ist sozusagen Kennerschaft. Also ist die Differenz zwischen einem Porno und Dostojewski steht genau darin. Dass das eine schlichte Unterhaltung ist, für Leute, die sich ja sowas unterhalten können natürlich. Und das andere hat etwas mit Literatur zu tun, mit dem Verständnis von Kunst. So ist das Zweitbeste. Das heißt zum Beispiel, um mal in ihrer Welt zu bleiben, die vielen Schlagersternchen, die es heute gibt, die werden bei den Griechen gar nicht unter Künstler gelaufen, sondern unter Arbeiter. Ja, weil das sozusagen mit Einkommenserzielung was zu tun hat, nur mit Einkommenserzielung. So, und die dritte Formel, die höchste Form des Glücks oder des Gutseins ist eben das Gutsein an sich selbst, nur um seiner selbst willen. Und das ist etwas, was nicht mit materiellen Dingen zu tun hat, sondern das hat etwas zum Beispiel mit der Philosophie zu tun, mit dem logischen Denken zu tun. Weil die Griechen natürlich ziemlich schnell herausgefunden hatten, dass Reichtum und so weiter eigentlich immer nur nervt. Es sind immer Leute, die das abnehmen wollen, berauben wollen, führt einen auf die falschen Wege, macht einen träge und so weiter. Und so sozusagen das Ideal ist eigentlich, der hellwache Mensch, der in seiner Gemeinde lebt und sich im Wesentlichen damit beschäftigt, nachzudenken, zu philosophieren, dem Logos hinterher zu jagen und so das Leben zu führen. Und dieses Nützliche da unten, das Arbeiten, das unterlässt man am besten Leuten, die ein anderes Telos haben, also Sklaven, Gefangene und so weiter. Wobei man sich diese Sklavengeschichte bei den Griechen nicht so vorstellen muss wie in so üblen Ben-Hur-Filmen oder sowas, ja, mit Peitsche und so weiter und mit Wagenrennen und Löwenkämpfen, sondern das waren in der Regel, da steckt ein sachliches Problem hinter diesen Sklaven, nämlich man hat Gefangene gemacht und sozusagen, wenn Sie Homer lesen, dann war ziemlich klar, was mit Gefangenen passiert, die werden einfach umgebracht. Aber nicht, weil die Griechen besonders blutrünstig waren, sondern weil die gar keine Logistik hatten, mit Gefangenen umzugehen. Ernährung, Transport und so weiter, sodass die Versklavung im Haushalt ein wahnsinns humanistischer Fortschritt war. Muss man einfach völlig... Und da waren natürlich gelegentlich mal Königssöhne dabei. Und der Aristoteles hat alle Mühe zu erklären, warum so ein Königssohn sozusagen seiner Natur nach immer schon als Sklave war. Das hat er nie einer geglaubt. Setzt sich in dem ganzen ersten Buch der Politik mit auseinander. Weil jetzt natürlich das Telos des Sklaven ist, der war immer schon Sklave. Der ist auch geboren und deshalb soll er arbeiten. Das ist das Beste für ihn. Weil nur dann kann er durch den Herrn, dem er zugeordnet ist, zu dem kommen, was er eigentlich ist. Das ist diese Telos-Theorie. Okay. Will ich ja gar nicht kommentieren, sondern das Problem war tatsächlich, insofern war für den Arbeiter diese untere Stufe des Glücks völlig angemessen. Das ist das nämlich, was innen ist. Wenn der Herr sozusagen oder jemand, der überhaupt Mensch sein will, sich nach oben entwickeln muss. Ja? Um das jetzt mal hier den BWLern zu sagen, für die Griechen war ein Banker jemand, der den Sinn der menschlichen Existenz verfehlt hat. Jemand, der nur in dem Bereich des nur Nützlichen sich bewegt. Ja? Ewig auf der Jagd nach mehr, infinit, infinit, infinit mehr. Und das kann kein Guter sein, das muss ein Schlechter sein. Ein Loser sein, der sich mit sowas beschäftigt, den ganzen Tag muss verrückt sein. Sie studieren das, um es nur werden zu können. Und die Idee, dass man das studieren sollte, um es werden zu können, ist auch noch gar nicht so alt. Die ist eigentlich nur 200 oder 300 Jahre alt, aber gut. Wollen wir mal gucken, wie lange die vorhält, die ganze Geschichte. Auf jeden Fall, die Frage, wie soll ich leben, muss geklärt werden. Was ist ein richtiges Leben? Banker zu sein, ist ein falsches Leben. Ein richtiges Leben ist, Philosoph zu sein, Eigentümer zu sein, Herr zu sein, Ökonomikus zu sein und die Verwaltung sozusagen und die Arbeit den anderen zu überlassen. Und die Herren selbst steht irgendwo, glaube ich, bei Aristoteles, treiben Politik und Philosophie. Ja, das ist ziemlich das. Ja. Das ist ein Ideal, was wir schwer nachvollziehen können. Wenn man Frau ist, kommt man nicht besonders prominent da drin vor. Aber immerhin schon oberhalb der Sklaven. Aber wie immer, das war ein Begriff von Eudaimonia. Und was Sie daran merken können, ist, dass der Tugendbegriff an einem innerlichen Ziel hängen muss, das kulturrelativ ist. Ja? Das heißt, ein Chinese, und das ist jetzt interessant, für wo ich gerade dran gesessen habe eine ganze Weile, alle Kulturen, die wir kennen, haben eins gemeinsam, außer dass sie fast nichts gemeinsam haben. Eins gemeinsam ist, dass sie Tugenden kennen. Aber was die Tugenden sind, das ist relativ zu diesen Kulturen. Das kann auch gar nicht anders sein, weil nämlich ein Tugendbegriff immer verbunden ist mit einem Begriff davon, was ist ein gutes Leben, was ist ein gelungenes Leben. Und eines der Probleme, warum im 18. Jahrhundert dieser Tugendbegriff entschwindet, ist, dass diese Frage, was ist ein gutes Leben, nicht mehr verbindlich für alle beantwortet werden kann. Der eine findet gut, Teufelsanbeter zu sein, der andere wird Franziskaner, der dritte geht in die Kneipe und der vierte wird Banker. Und niemand hat die Macht, dazu zu sagen, Teufelsanbeter ist nichts, Franziskaner, Mönche sind umso besser, Banker und so weiter. Ja? Sondern wir kommen dann noch drauf. Das heißt, eine der Grundlagen für den Tugendbegriff, eine gemeinsame Vorstellung über das Gute, haben wir nicht. Viele muslimische Staaten haben das aber noch bis auf den heutigen Tag. Und das ist einer der größten Konflikte, die es gibt, dass die sehr präzise Vorstellungen darüber haben, was ein gutes Leben ist. Und zwar für alle gleich. Während wir das freigegeben haben. Wir haben es in die Biografien weitergegeben. Wir steuern über Regeln, wir steuern nicht mehr über innerliche Bestimmung. Ja? Die ganze Diskussion, die wir haben, wenn man konservativ wäre, würde man ja sozusagen zu Verzweiflung kommen. Ja? Erst wird sozusagen Homosexualität nicht mehr verfolgt und jetzt denkt man schon darüber nach, dass sie heiraten können und übermorgen können sie Kinder kriegen. Ja? Das ist die ganze Geschichte, wo sie merken, wo das Kultur über ein gutes Leben eine Aussage macht. Das kann man schwer stoppen. Das ist einer der Probleme, warum die Muslime sich wenig animiert fühlen, sozusagen unsere Kultur zu adaptieren. Weil sie wissen, das würde ihre zerstören. Sodass die das Problem haben, das ist nur so ein Nebenthema, dass sie zwar gerne an dem Wohlstand der Nation teilnehmen wollen, und das halt an dem weltweiten Wandel und Handel, aber sich bei der Gelegenheit eben nicht die Seuche der westlichen Kultur einhandeln wollen. Das ist das Problem vieler Völker, dass wir für die nichts weiter sind als das. Und die Tugend, und deshalb können die auch tatsächlich tugendhafte Kriege hervorrufen. Also man muss ein Ziel haben. Die Griechen hatten das Ziel der Glückseligkeit. So, wie wird man glücklich, glückselig? Indem man moralisch ist? Die Antwort der Griechen war ziemlich klar, nein. Es wird diskutiert bei Platon über solche Figuren wie den Kallikles und den Thrasymachos. Das sind also Leute, die sozusagen immer in den Diskursen mit dem Sokrates sind, die treten immer ungefähr so auf. Die sagen immer, also Moral ist was für Schwächlinge. Moral ist was für Leute, die sich mit anderen verbünden müssen, um sich gemeinsame Spielregeln zu geben. Wer wirklich gut ist, ein wirklich Guter ist der, der sich nimmt, was er haben will. Und keiner kann ihn daran hindern. Das sind die Guten. Und alle anderen sind Flaschen, die sich auf Moralstandards verständigen, um sich gegenseitig zu schützen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass sehr viele der Dialoge von dem Platon genau über diese Figuren gehen. Und meiner Meinung nach, das ist bestimmt umstritten, aber meiner Meinung nach gelingt es dem Platon an keiner einzigen Stelle, das wirklich zu entkräften. An einer Stelle kommt er dazu, sozusagen das, die Hölle einzufügen, nach dem Motto, da glaubst du nicht, die Götter sehen das, was die da machen. Weil das Problem der Griechen ist, dass zu viele von diesen Leuten, die nicht tugendhaft sind im Sinne des Volkes, erfolgreich sind. Auch bei ihnen schon. Und das ist ein anderer Punkt, der für Sie vielleicht wichtig ist. Eine Gesellschaft hält nicht zusammen, wenn die Untugendhaften und die Unmoralischen gewinnen. Eine solche Gesellschaft kann nicht halten. Eine der Möglichkeiten ist zu sagen, ja, im Jenseits werden sie bestraft oder belohnt, weil wir ja nicht alle Fälle ausschließen können, dass Ungerechte durchkommen. Aber im Kern muss eine Gesellschaft so stabil sein, dass tatsächlich der Gerechte nicht der Dumme ist, der Tugendhafte nicht der Lose ist. Das kann nicht sein. Sonst hält die einfach nicht zusammen, sozusagen die Aussicht darauf, dass alles, was man tut, am Ende nur dazu führt, dass andere über einen lachen und sich ein schönes Leben machen, das geht nicht. Und das ist diese Figur von diesen beiden, die immer die sokratischen Dialoge aufmischen. Und ich glaube, dass es der Platon sich sehr schwer tut, die wirklich zu widerlegen. Weil das hat ja was, ja. Das hat ja was zu sagen, tja, ich bin deshalb gut, weil ich alles kriegen kann, was ich will. Und wenn Sie sich mal so einen russischen Oligarchen ansehen oder sowas, ja, die kommen solchen Figuren sehr nahe. Okay, also die Moral ist es nicht. Weil auch unmoralisch kann man erfolgreich sein, kann man gut sein und so weiter. Und das ist der Streit da. Und das führt dazu, dass dann Aristoteles, aber vor allem Platon, aber vor allen Dingen auch Aristoteles, anfangen, die Tugenden zu unterscheiden. Das eine habe ich mal genannt, agonale Tugenden, also Tugenden, die für den Wettbewerb gut sind, für den Kampf. Das sind Tugenden, die in der Regel den Heroen zugesprochen werden, Kriegen, also Erfolg, Durchsetzungsvermögen, Tatkraft, Tapferkeit, Stärke, stets besser sein, nicht einmal besser sein, sondern immer besser sein. Listiges Denken. Das sind agonale Tugenden im Sinne, die führen dazu, dass man kriegt, was man will. Oder was man anstrebt fürs Gutsein, im Hinblick auf etwas. Ja? Das eine, und das sind zum Beispiel Tugenden, die heute in China viel gelten. Diese agonale Tugenden, zum Beispiel ökonomischen Austausch mit Westlern als Krieg zu definieren. Als Wettbewerb in einem Nullsummenspiel. Wo sich der Schlaumeier durchsetzt, der den westlichen Manager über den Tisch zieht. Der listige, der größte Teil der chinesischen Managementliteratur handelt von Generalen. Die listig sind den Feind überlisten. Und wenn sie dann dahin gehen und hier etwa geschult wurden, nach dem Motto, dass die Chinesen harmoniesüchtig wären und auf Ausgleich bedacht, dann werden sie sich ziemlich schnell sozusagen auf der Straße im Staub wiederfinden. Das gilt nämlich allenfalls für die Familie, in der sie leben. Und nicht für Fremde, nicht für Langnasen. Das sind doch Leute, da muss man doch über List und Tatkraft, müsste doch was zu machen sein. Warum? Weil es eine Kultur ist, die mit agonalen Tugenden nicht gebrochen hat. Wir aber, der Westen aber, und zwar in einer ganz langen Diskussion, die ungefähr im 19. Jahrhundert geführt wird, nämlich was der Unterschied ist zwischen Rationalität und List. Cunning. Was ist ein rationaler Kaufmann, was ist ein listiger Kaufmann? Und Sie alle merken schon, wenn wir in Deutschland sagen, das ist ein listiger Typ, dann ist er sehr nah an Hinterlist, Arglist. Ja? Es kann natürlich auch sein, dreimal schlauer. Ja? Jemand, der immer weiß, wie er dich reinziehen kann. Aber wir wollen das ja gar nicht. Wir wollen ja rational Quanten austauschen. Sodass wir diese agonalen Tugenden, ich sage das jetzt mal ein bisschen platt, eigentlich als Opportunismus ins Strafrecht abgestellt haben. Ja. Wenn jemand zu schlau ist, eine Urkunde zu fälschen, der andere merkt es nicht, dann würde man nicht sagen, was ist das für ein toller Typ. Super Fälscherqualitäten. Wenn man sagt, pass auf, Junge, ins Gefängnis. Aber erneut, das ist hier so, in Europa so und noch nicht mal überall so. Wir leben eigentlich in vielen Kulturen, wo diese agonalen Tugenden sehr, sehr stark sind. Sie müssen mal ein bisschen weiter nach Südosten gehen, in Europa und so weiter. Und wenn wir jetzt unsere Studenten sozusagen ausbilden im Sinne von Rational Choice und sie treffen auf so einen Cunning Actor, ja, so einen listigen Typ, dann wäre ich mal gespannt, wer wen schlägt. Ja? Der Listige, den Rational oder umgekehrt. Auf jeden Fall für die Griechen war es klar, es ist ein Tugend. Reicht aber nicht. Sondern dazu kommen muss jetzt noch die Verstandestugenden, die ja nur ethische Tugend, das heißt Weisheit, Klugheit. Die Idee dabei ist eigentlich zu sagen, dass man ein Wissen braucht, um zum Guten zu kommen. Klugheit. Ja? Und da gibt es verschiedene Schwankungen, da wo gesagt wird, das Wissen selbst ist Tugend und so weiter. Aber im Kern ist klar, jemand, der dumm ist, der kann niemals tugendhaft sein. Das war dem Homer schon klar, der hat so eine Ritterfigur, den Axas, der manchmal der Gegenspieler von dem Odysseus. Der Axas ist so jemand, der kann das größte Schlachtschwert tragen und haut wie wild um sich her, aber irgendwie trifft er nie. Ja? Also muss eine gewisse Klugheit da sein. Und dann gibt es eben ethische Tugenden, Gerechtigkeit, Besonnenheit, Freigebigkeit und jetzt wieder aufgepasst. Ethik heißt im Griechischen nicht Moral, sondern heißt Charakter, Eigenschaft. Es fasst eher an den englischen Ethics dran, Good Manner, Good Behavior, als an dem deutschen Wort Moral oder Ethik. So, das heißt, wie kann man also glückselig werden? Nicht durch Moral, das ist was für Schwächlinge, sondern durch agonale Tugenden, durch Verstandestugenden, durch ethische Tugenden, die jetzt die Aufgabe haben, und das ist der Punkt, und da geht es schon fast in die Moderne, sich wechselseitig zu kontrollieren. Die Idee ist, dass man so eine Art Gleichgewicht der Tugenden in sich aufbauen muss, damit die sich kontrollieren. Warum? Weil ein zweites dazukommt. Nämlich als Bedingung der Möglichkeit von Glück müsste man nicht nur innere Güter haben, also Vernunftbegabung, sondern auch äußere Güter, Reichtum, Macht, Aussehen und so weiter. Jemand, der kein Geld hat, der keine Macht hat und arbeiten muss, von dem hätten die Griechen niemals angenommen, dass er Tugend herausbilden kann. Hätte er gar keine Zeit für gehabt. Ja? Sondern man muss schon Macht haben, um etwas zu tun. Diese äußeren Güter wiederum generieren eigentlich das Problem der Leidenschaften. Ja? Man will nur Geld haben, zu viel Geld haben, kommt dann noch drauf und so weiter, zu viel Macht, nur noch gut aussehen. Und deshalb müssen die kontrolliert werden, sozusagen, durch die Vernunft. Und das ist die sogenannte Misotis-Lehre, die richtige Mitte. Zwischen einem zu viel und zu wenig. Und die Griechen waren natürlich alles Mögliche, aber keine Durchschnittstypen. Und diese Misotis-Lehre heißt also nicht, dass man mittelstarke Effekte hat. Misotis heißt die Mitte, die richtige Mitte. Sondern diese Misotis-Lehre sagt, dass man jemand ist, der so ausgebildet ist, dass er sozusagen die Balance zwischen äußeren Gütern und inneren Gütern in ein Gleichgewicht bringt, was akzeptiert ist. Also, diese Mitte ist das Richtige. Ist nicht sozusagen das Mittlere, der Durchschnitt oder so, sondern es ist einfach das Richtige. Und zwar so, wie die Menschen sein oder die Handlungen sein sollten. Also, zum Beispiel, das Beispiel der Lust, der Aristoteles macht das an ganz vielen Beispielen, das Beispiel der Lust ist zum Beispiel, wenn man zu viel von der Lust anstrebt, dann ist es Zügellosigkeit. Wenn man zu wenig davon anstrebt, Empfindungslosigkeit. Und die richtige Mitte ist also jemand, der besonnen ist. Ja, es ist das Richtige. Oder die Furcht. Ja, wer zu viel Furcht hat, ist feige. Wer gar keine Furcht hat, ist tollkühn. Die Mitte zwischen beiden ist der Tapfere. Ja, oder zum Beispiel das Thema der Freigebigkeit. Also jemand zu einer Party einladen. Ja. Jemand, der großzügig ist, der ist verschwendungssüchtig. Jemand, der zu wenig aufticht, ist ein Geizhals. Also ist die richtige Maßstab die Großzügigkeit. Was das jeweils ist, ist gesellschaftlich definiert. Ja? Also sozusagen Partys zu geben mit berstenden Tischen voller Getränken und Essen, das wäre falsch. Nicht, weil man da Magenbeschwerden von kommt, darüber haben sie sich nicht aufgeregt. Sondern weil es einfach verschwenderisch ist. Leute einzuladen und dann einen Kasten Bier für 50 Leute rumzureichen, wäre ziemlich geizig gewesen. Auch falsch. Also ist die Großzügigkeit das Richtige, ausreichend essen und trinken. Und diese Mitte zu treffen, die Mitte der Handlung, das, was richtig ist, die Angemessenheit, das ist das, was die Tugend des Menschen letztlich ausmacht. Das hat ein bisschen nachgelebt in der Ausbildung von Aristokraten. Heute noch am ehesten im englischen Königshaus, obwohl niemand auf die Idee käme, dass es dort wäre. Aber die bekommen so eine Ausbildung, sozusagen diese Mitte zu treffen. Ja? So, das heißt, hier muss die Vernunft sozusagen diese Leidenschaften auf ein mittleres bringen. Und wer das schafft, das ist ein tugendhafter Mensch. Also die Typen, die Ecstasy nehmen, die sind zu viel von irgendwas. Die Typen, die nur Milch trinken, denen fehlt irgendwas anders. Und jetzt nicht die Typen, die Ecstasy mit Milch mischen, sind die richtigen. Sondern die richtigen sind diejenigen Leute, die wissen, wie man sich vergnügt, ohne Milch und Ecstasy. Okay, das ist die Lage. Und diese Lage hält sehr lange an. Wir reden jetzt gerade über die Zeit so 400, 500 vor Christus. Und diese Interpretation, auch durch das Christentum hinweg, hält sich in gewisser Weise. Bis ins 16., 17. Jahrhundert. Es ist ein sehr interessantes Phänomen, dass wir 2000 Jahre Stabilität darin haben, was das eigentlich ist, ein tugendhafter Mensch. Und unsere unserer Zweifelhaftigkeit an der Stelle ist relativ frisch. Das war eigentlich, da wird das höchste Glück natürlich im Christentum mit dem Himmelreich ausgewechselt. Sowas passiert schon. Ja? Und die Tugenden werden anders, zum Beispiel fromm zu sein. Aber das System, wie es gebaut ist, ist das gleiche. Ja? Das gleiche System. So, warum kommt dieses System ins Wanken? Und das habe ich schon angesprochen. In dem Griechisch war, der Antike, war das Thema, wie soll ich leben? Welche Art Mensch bin ich? Und dazu muss man diese vier platonischen Kardinaltugenden haben, Klugheit, Tapferkeit, Besonnenheit, Gerechtigkeit, die führen dazu, dass man diese Mitte trifft. Und wie kriegt man die? Durch Erziehung, durch Lernen, durch Gewohnheit. Nur so geht es. Ja? Und natürlich ist klar, dass Leute, die aus besseren Häusern kommen, viel größere Chancen haben, so erzogen zu werden. Ja? Also so ist es gedacht, das System. Und die Moderne fragt mit Kant nicht, wie soll ich leben oder welche Art Mensch soll ich sein, sondern zu welchen Handlungen ist der Mensch moralisch verpflichtet? Hier beginnt die Verengung auf nur Moral. Ja? Und die Quelle dieser Verpflichtung, da unterscheidet der Kant zwischen pflichtgemäßen Handlungen, das heißt das, was man sowieso tun muss, weil es Recht ist, weil es Sitte ist, ja? Sich an das Gesetz zu halten, wäre bei Kant kein Ausdruck von Moralität, sondern es wäre eine pflichtgemäße Handlung, muss sowieso machen. Sondern es sind Handlungen aus Pflicht, also aus einer bestimmten Gesinnung heraus, eben die Übereinstimmung des Willens mit jeder Pflicht, Befolgung der Pflicht, wie es sein soll. Und das ist kein Problem mehr der Gewohnheit, also des Lebens, sondern der Art zu denken, der Erkenntnis und des Wollens. Und warum macht der Kant das? Hat er Langeweile gehabt da oben oder war typisch deutsch, hat nur von Pflichten geträumt? Immer so ein Punkt, den die meisten Philosophen, wenn sie schlecht auf die Deutschen zu sprechen sind, immer mal hämisch ansprechen, ja, dass es eigentlich nur ein Deutscher gewesen sein könnte, der die Ethik an die Pflicht bindet und so weiter. Aber das machen sie nicht oft, weil der Kant natürlich da viel Ehre erhält. Woher kommt das? Weil damit ist ja klar, sozusagen, dadurch wird das aus dem Leben rausoperiert, diese Tugend. Ja? Sie wird unhandbar gemacht, unhandlich gemacht. Das kommt eben daher, dass in der Moderne selbst die Kontingenzerfahrung dessen, was Glück ist, sich durchsetzt. Kontingenz heißt, es kann so sein, aber auch anders. Ja, die Menschen müssen ihre eigenen Lebensentwürfe machen. Das ist sozusagen der zweite Punkt, das ist die Individualisierung des höchsten Glücks innerhalb bestimmter gesetzlicher Rahmenbedingungen. Ja, also Drogendealer dürfen sie nicht sein. Wenn sie sagen würden, mein höchstes Glück ist Drogendealer zu sein, dann sage ich, okay. Aber bis auf wenige Ausnahmen können sie fast alles sein. Sie können zum Beispiel statt Drogendealer zu sein, Priester werden. Toleranz ist wichtig. Nämlich, dass wir uns nicht mehr anmaßen, sozusagen, zu sagen, was für alle das höchste Glück sein soll. Oder was eine allgemein verbindliche Meinung ist. Und das andere ist tatsächlich, das Gutsein im Hinblick auf irgendetwas ist natürlich enorm beeinflusst worden von den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der Technik. Ja, was wir heute wissen, für was die gut sind. Sodass also insgesamt sich daraus, sozusagen aus dieser Konstellation, tatsächlich so ein Rückzug der Tugendethik, die nicht in der Gesellschaft vollzogen hat. Es ist, der Pieper schreibt nochmal irgendwann das Buch, die vier Kardinaltugenden, aber irgendwie ist das irgendwie hoffnungslos altfränkisch, die ganze Geschichte. Dann natürlich auch desavouiert durch die Kriege. Ja? Die deutschen Soldaten waren sehr tugendhafte, ja? Sehr tapfer und so weiter, gründlich. Dann gab es mal eine deutsche Diskussion der Sekundärtugenden, mit denen man KZs führen kann. Ja, dann merken wir all diese Diskussionen. Aber wir brauchen sowas. Und das ist das, was wir hier erfunden haben in Konstanz. Und mehr kann man zu dem Thema gar nicht sagen. Um was geht es da? Da geht es darum, dass man sagen muss, dass die Tugend oder die tugendhafte Dimension einer Transaktion über vier mögliche Parameter gewährleistet werden kann. Nämlich erstens über dieses IS, das sind individuelle Akteure, also Menschen, würde ich mal sagen. Die Frage der Tugend wird bestimmt über die Kultur, informelle Institutionen, IF. Sie kann bestimmt werden über formelle Institutionen, aber Gesetze zum Beispiel. Aber sie können auch bestimmt werden über den Code of Conduct einer Organisation, eines Unternehmens. Das heißt, die Tugend einer Handlung oder die Ethik einer Handlung, wenn Sie so wollen, benutzen wir hier in der Governance-Ethik eigentlich wieder in einer eher aristotelischen Sinne. Nicht im Sinne einer moralischen Verengung, ja, sondern im Sinne einer, wie erreiche ich denn tatsächlich das Gutsein im Hinblick auf irgendetwas? Das ist die Formel dafür. Und die halten wir normalerweise geheim, damit sie niemand erfährt, aber hier im Hause können wir die ja zeigen. Und darin, diese Funktion hat zwei Eigenschaften. Sie ist vollständig und sie ist notwendig. Vollständig heißt, es gibt keine andere Möglichkeit, Tugenden zu realisieren. Und notwendig heißt, diese vier Parameter sind füreinander zwar äquivalente, aber keine Substitute. Das heißt, sie können zwar, manchmal können wir mehr auf Organisationen setzen, manchmal können wir mehr auf Individuen setzen, manchmal können wir mehr auf die Kultur setzen, manchmal mehr auf die Gesetze. Aber das heißt nicht, dass Individuen verschwinden oder dass Organisationen verschwinden. Ja? So, und das, was hier so kompliziert aussieht, will ich Ihnen jetzt mal ganz einfach erklären. Also zum Beispiel nehmen wir doch das Problem, wir wollen Korruption bekämpfen. Wir wollen, dass Manager Tugend haben. Da gibt es nach diesem Schema vier Beispiele, vier Möglichkeiten. Die erste ist, wir appellieren an die Tugend des Einzelnen. Wir sagen, reiß dich zusammen, du IS, sei tugendhaft, besteche nicht. Und wenn du dreimal in China bist, besteche nicht. Und wir alle wissen, wir ahnen schon, das führt wahrscheinlich nicht sehr weit. Der zweite Weg wäre zu sagen, IF. Wenn Sie sagen, naja, in China, da kann man gar nicht anders, das ist eine Geschenkekultur, ja, das ist so tief in der Kultur drin, da müssen wir erstmal die chinesische Kultur verändern, bevor wir korruptionsfreie Geschäfte machen können in China. Und noch hier ansehen, das wird ziemlich lange dauern. Dann könnte man sagen, alles Quatsch, das lösen wir über Gesetze. Todesstrafe haben wir eh schon auf Korruption, die verallgemeinern wir jetzt und ziehen die immer durch. Und dann führt das dazu, dass die Manager sich zusammenreißen. Allem, was wir wissen, ist dieses FI wichtig, aber führt nicht dazu, dass Kriminalität sinkt etwa. Und dann können wir natürlich noch sagen, wir können auf dieses OKK setzen, zum Beispiel auf Unternehmen, die da Geschäfte machen, die ihren Managern helfen können, korruptionsfrei zu bleiben. Wenn sie mit anderen Organisationen zusammenarbeiten, mit Transparency International. Das heißt hier, die Chance, dass man eine Tugend realisieren kann, hängt von allen vier Faktoren gleichmäßig ab. Nicht in jeder Situation, aber im Prinzip. Und die Frage ist auch, was setzen wir eigentlich, wenn wir Korruption abschaffen? Und was setzen wir, wenn wir Kinder haben? So, das ist die Idee. So. Und das ist die Definition von Tugend, die dahinter steht, nämlich die ethischen Tugenden hier, und davon habe ich jetzt nur, ist die Bereitschaft und die Fähigkeit, individuelle Akteure und kollektive Akteure zu realisieren, der moralisch kodierten Wertvorstellung einer gegebenen Gesellschaft, ihrer Institutionen, durch angemessene Handlungen und Governance-Prozesse. Was heißt das? Jemand, der schön moralisch redet und hohe sittliche Ansprüche hat, aber nicht in der Lage ist, die einzulösen, der ist nicht tugendhaft. Sondern ist jemand, der unterhält uns mit seinem Gerede. Umgekehrt, jemand, der die Fähigkeit hat, tugendhaft zu sein, indem er zum Beispiel die Ressourcen hat, aber nicht die Bereitschaft, ist auch nicht tugendhaft. Sondern jemand kann nur tugendhaft sein, wenn er beides hat, den Willen, die Fähigkeit und die Bereitschaft, das zu tun. Und ökonomisch ausgesprochen, wenn er die Präferenz hat und die Ressourcen. Und zwar zwei Sorten von Akteuren, individuelle Akteure, einzelne Menschen, aber auch kollektive Akteure, Firmen. Firmen können ethische Akteure sein. Warum? Weil sie uns die Möglichkeit geben, Fragen der Tugend und der Ethik öffentlich zu besprechen. Beispiel, als wir vor einigen Jahren darüber diskutiert haben in Deutschland über die Kompensation von KZ-Opfern. Zwangsarbeiter. Da haben wir nicht von den individuellen Akteuren gesprochen, die leben nämlich gar nicht mehr. Sondern wir haben von BASF, von Bayer gesprochen, von den Firmen gesprochen, Degussa. Und haben die sozusagen als kollektive Akteure der Ethik genommen. Der Kofi Annan in seinem Global Compact, der spricht nicht über Manager, sondern über Firmen, die sich für Menschenrechte einsetzen sollen. Das heißt, die Moderne hat einen Akteur gefunden, einen kollektiven Akteur gefunden, der in der Lage ist, Bereitschaft und Fähigkeit in manchen Stellen besser zu bündeln als individuelle Akteure. Einzelne können überfordert sein, Organisationen können es tun. Das heißt, Unternehmen, sage ich jetzt mal ganz zugespitzt, sind die Bedingungen der Möglichkeit, in manchen Fällen überhaupt noch über Ethik reden zu können. Weil sonst könnten wir nicht darüber reden, Kinderarbeit abzuschaffen. Wir können nicht darüber reden, Menschenrechte durchzusetzen. Wir können nicht darüber reden, Korruption zu bekämpfen. In dem Sinne, nur in dem Sinne, sind Unternehmen auch Akteure, die etwas tun können, die moralischen Vorstellungen einer Gesellschaft zu realisieren. Und was ist das Ziel, was ist das Gute? Das Gute daran ist, dass moderne Gesellschaften Kooperationsgesellschaften sind. Das ist gut, dass wir haben, das ist die inhaltliche Bestimmung. Und wir müssen so handeln, dass wir die Bereitschaft und die Fähigkeit, diese Kooperation zum wechselseitigen Vorteil zu stärken. So, das heißt, die normative Maxime der Governance-Ethik ist, sei kooperationsbereit und kooperationsfähig, mehrere Kooperationschancen. Das ist das, was wir in unserer Welt, in der globalen Welt uns darauf einigen können, ohne dass wir uns über weitere Inhalte einigen müssen. Ja, sehr wichtig, wir müssen uns nicht über bestimmten Stil unterhalten. Katholisch, evangelisch, Säufer, Alkohol und so, das müssen wir nicht machen. Wir müssen uns nur sozusagen über das Thema unterhalten, stehen wir alle besser, wenn wir kooperieren oder nicht? Und verhalten wir uns so, dass wir kooperationsfähig sind oder nicht? So, das heißt, wenn wir zum Beispiel von der Integrität der Akteure ausgehen, das war mein letztes Beispiel, also nicht korrupt zu sein, das war eben das Beispiel, dann hat ein Einfluss auf diese Integrität ein Akt der Selbstbindung, also zum Beispiel religiöse Überzeugung, die wir haben, irgendwelche Charaktereigenschaften, die wir haben, aber auch eben Fremdbindung, nämlich zum Beispiel Zwang, gesetzte Sanktionen. Und auch einen Einfluss haben formale Institutionen darauf, nämlich internationale Gesetze und informale, nämlich Kulturen, Kulturanforderungen. Das heißt, diese Integrität hängt ab, ob die gelingt als Tugend, nicht mehr davon, dass da ein Einzelner einen inneren Willen herausbildet, das zu tun, sondern die hängt davon ab, ob dieser innere Wille in einem Institutionssetting ist, dass die Bereitschaft, das zu überleben, auch wirklich da ist. Tugend kann nur sein, oder tugendhaft kann nur sein, wer seine eigene Tugend überlebt. Da gibt es verschiedene Einflussfaktoren, zum Beispiel bei Akteuren, welche Präferenzen hat er? Hat er eine Präferenz für tugendhaft? Ja, man muss wirklich tugendhaft sein wollen, um tugendhaft zu sein. Man kann es nicht als bloßen Kalkül machen. Man muss eine Präferenz für gut sein haben. Aber man muss auch die Fähigkeit haben, das zu tun. Also zum Beispiel die Mittel haben. Aber wenn man die Mittel hat, muss man auch die Möglichkeit haben, das zu tun. Und bei den Institutionen ist es das Gleiche. Welche Sicherheiten gibt es, dass jemand, der integer ist, nicht geschädigt wird? Welches Drohpotenzial haben wir, um jemand, der eine moralische Vorleistung erbringt, zu sagen, versuch gar nicht, mich als moralisches Dummerchenmist zu verstehen, das würdest du nicht überleben, mein Freund. Welche Anreize gibt es, institutioneller Art, integer zu sein? Und dann gibt es die Frage der Bindungen, die es gibt. Gibt es öffentliche Ordnungen, Gesetze? Gibt es private Ordnungen, Code of Ethics, Compliance Management? Gibt es Netzwerkordnungen, ja? Stakeholder-Dialoge und so weiter? Das heißt, um wirklich ein tugendhafter Akteur zu sein, muss ich in der Lage sein, diese verschiedenen Faktoren, diese neuen, die ich hier aufgeführt habe, so miteinander kombinieren, dass ich wirklich einerseits tugendhaft sein will und andererseits auch sein kann, es wirklich realisieren kann. Ja, ich muss die Präferenz haben, aber ich muss auch die Mittel haben. Aber wenn ich die Mittel habe, muss ich auch die Möglichkeit haben und so weiter und so weiter. So, das ist die Idee, die hinter der Governance-Ethik steckt und ich führe das jetzt nicht weiter, das redet schon, glaube ich, viel zu lange. Was war die Botschaft? Die Botschaft war, dass wir eine Chance haben, über die Ethik vernünftig zu reden, in dem Sinne, dass es nicht verschroben ist, wenn wir etwas von dem antiken Begriff der Tugend lernen. Nämlich, dass dieser Begriff nicht alleine moralisch zu verstehen ist und dass er auch nicht alleine so zu verstehen ist, dass er aus der richtigen Sinnung heraus passieren muss, sondern in innerer und äußerer Güterbedarf, der wieder realisiert werden kann, weil es für das Leben ist, für das praktische Leben. Eine Ethik, die im praktischen Leben nichts ausprägt, ist jenseits von philosophischen Seminaren sehr schwer zu rechtfertigen. Der zweite Punkt der Ethik ist, dass wir neben den individuellen Akteuren die kollektiven Akteure ins Auge fassen müssen als Träger von Ethik. Das ist neu. Das ist unsere Antwort auf das 20. Jahrhundert. Wer sagt, das geht nicht, das müssen immer Individuen sein, da kann man sagen, das stimmt nicht. Homer hat zum Beispiel keinen Individualbegriff. Er kann zum Beispiel sagen, was hat denn mein Knie gerade mit mir gemacht? Das ist alles Schicksal der Götter und so weiter. Das, was wir über die Verbindlichkeit des Individuums und seine Moralität denken, das ist ziemlich frisch. Sehr frisch. Es gibt keinen einzigen rationalen Grund, warum Unternehmen oder Organisationen, NGOs und so weiter nicht tugendhaft sein sollen. Warum soll denn nicht die Tugend einer NGO sein, Agenda-Setting für dringende Probleme der Gesellschaft zu nutzen? Ja? Warum soll das denn nicht so sein? Warum soll man das? So, das ist die Idee, sodass also einerseits wir versuchen, diesen Begriff zu retten, andererseits aber nicht im Sinne, und da hat der Kant ja völlig recht, dass wir uns wieder alle auf ein gemeinsames Leben verständigen müssen. Was ist der Inhalt eines gemeinsamen Lebens? Ja? Das Einzige, wo wir uns auf das Leben verständigen müssen, ist ein Formalbegriff. Was ist das Leben? Was ist ein gutes Leben? Das ist eins von Menschen, die miteinander kooperieren. Die bereit sind dazu, die fähig sind dazu und die sich dadurch Chancen eröffnen. Kann man das begründen, letzt begründen? Vielleicht. Das ist aber nicht mein Job. Aber das, was wir vielleicht alle wissen, ist zu sagen, aus der Erfahrung wissen wir, dass Menschen, die nicht kooperieren, ein weniger gutes Leben führen als solche, die kooperieren. Und dass Gesellschaften, die keine Kooperationsfähigkeit fördern, ein weniger gutes Leben führen als Menschen, die das tun. Und ich glaube, das ist ganz in dem Sinne von Rawls sozusagen, dass unsere Geschichte hier als Evidenz reichen muss. Und wenn es das gelingt, dann können wir, glaube ich, auch wieder ziemlich unbefangen und uns wieder um einen sehr, sehr wichtigen Begriff kümmern, nämlich dem, was ist eigentlich ein tugendhafter Mensch? Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Wieland. Wie es so Sitte ist in unserer Runde hier am Montagabend, können wir jetzt ganz unbefangen den Referenten löchern und fragen und schauen, ob wir alles verstanden haben oder noch was wissen wollen. Haben Sie Fragen? Es ist wie immer, zuerst hat niemand eine Frage. Manchmal hilft warten, da kommt schon die erste, Dankeschön. Ob ein Skript zu bekommen sei, wird gefragt.
Es gibt die Folien, den Rest habe ich auswendig aus dem Kopf erzählt. Folien können Sie haben. Aber ich glaube, Sie haben das mitgeschnitten, oder?
Ja, wir haben auch einen Mitschnitt. Okay. Aber den Leistungsnachweis erwirbt man, indem man ein Protokoll anfertigt. Nicht den Mitschnitt abtippt.
Mit der Formel, erstmal muss man Eindruck schinden, das ist klar.
Ja, ja.
Wenn man ganz cool sagt, das ist alles, was ich zu dem Thema sagen kann, dann sind die. Nein, was man machen kann damit, ist das hier. Man kann das umwandeln in eine Matrix. Gucken, ob ich es finde. Da, ja. Und da kann man sich überlegen, mit welcher dieser vier Faktoren löse ich ein bestimmtes Problem. Ja? Und das machen wir so, dass wir haben 1 ist ein Problemlöser, 0 ist neutral, minus 1 ist ein Problemverschärfer. Ja? Also nehmen wir mal ein Beispiel, das haben wir gehabt, Kinderarbeit. Wenn man sagt, ist die Tugend des Einzelnen wichtig, sich wirklich engagieren zu wollen an der Stelle? Ja oder 0, aber sozusagen ist es entscheidend vielleicht auch. Ja? Was mit den formalen Institutionen eines Landes? Ist das wichtig, dass man die Kinderarbeitsgesetze verschärft, wenn man sagen 0? Ja? Man könnte aber sagen, was mit den kulturellen Parametern? Da könnte man sagen, vielleicht in bestimmten Gegenden der Welt sind die minus 1. Ja? Und was mit den Organisationsstrukturen? Vielleicht auch minus 1. Ja? Oder Korruption in China oder Russland, können Sie sagen. So, was wir also tun, ist, das zu nutzen und zu überlegen, was sind die Faktoren, die wir drehen können. Ja? Sollen wir an den manchmal muss man an den Einzelnen appellieren, manchmal muss man die Gesetze ändern, manchmal muss man was in Organisationen tun. Ja? Und das ist der Grund dahinter. Sozusagen, das Problem ist in unserer Kultur, dass Ethik immer verstanden wird als ein Appell an das Individuum. Du musst das jetzt tun. Und was wir da machen, ist zu sagen, das stimmt, der ist dabei. Aber es gibt die Frage, was ist das Gute, die kann eben vom Individuum beantwortet werden, die kann von der Kultur beantwortet werden, die kann vom Recht beantwortet werden, die kann auch von Organisationen beantwortet werden. Und wir wollen das ganze Spektrum von Möglichkeiten nutzen, und zwar aus einem wesentlichen Grund, weil wir wollen, dass das Gute wirklich passiert. Ich persönlich bin überhaupt nicht interessiert an allgemeinem Rumgerede. Wenn ich mich mit sowas beschäftige, möchte ich gerne einen Weg sehen, wie wir aus Korruption in China aussteigen. Ja, und dann machen wir das eben. Ja? Und alle Leute sagen, ja, so schwer und kann man sowas begründen und so. Klar, kann man sich auch mit beschäftigen. Dazu haben wir keine Zeit. Ja? Was ja nicht ausschließt, dass man dem einen intellektuellen Hintergrund gibt. Ja? Sondern ich bin dafür, ganz in dem antiken Sinne, Ethik hat etwas mit dem Leben der Menschen zu tun, mit der Praxis der Menschen zu tun. Und entweder taugt sie was dafür oder sie taugt es nicht. Dann können wir auf Religion umstellen oder so.
Wie kommen Sie zu den Bemessungen, den Einschätzungen, die Sie treffen?
Okay, das ist so, das ist, man kann das zu Dokumentenanalysen machen, man kann das zu Risikoscreening machen, ja, mit den herkömmlichen wissenschaftlichen Mitteln. Man kann es auch parametrisch machen. Was wir nicht haben, ist zum Beispiel ein Indikatoren-Set, wie wir das aufdröseln. Daran könnte man zum Beispiel noch arbeiten. Was wir auch nicht haben, was auch ginge, man könnte die Funktion auch wahrscheinlich maximieren an irgendeiner Stelle. Ja? Wenn man sozusagen, da haben wir auch nicht. Ne? Und das einfach deswegen, weil wir schlicht gar keine Zeit haben, das alles zu tun. Aber ich könnte mir zum Beispiel hier vorstellen, dass man Indikatorenlösungen macht. Ja? Aber das haben wir aber nicht.
Nun denn, gibt es noch was zu tun.
Genau.
Sehr schön. Wenn an der Tugendethik noch gearbeitet werden kann. Gibt es noch weitere Fragen? Wer will mitarbeiten?
Bitte.
Da.
Da gibt es doch diese drei Formen von Glück, die Sie vorhin
machen. Ja.
Ist Sex zum Beispiel die höchste Form des Glücks?
Also bei den Griechen oder bei uns?
Nee, bei den Griechen ist so diese Definition, wer da steht.
Okay, die Griechen, nee. Okay, also das ist. Gut, ich erzähle das, das ist immer ganz unterhaltsam. Also. Sex um der Fortpflanzung willen, um mal bei Ihnen zu bleiben. Das ist für die Griechen etwas, was Tiere auch tun. Und deshalb ist das nützlich, aber keine höhere Form von Glück, sondern eine niedere Form von Glück. Allerdings, jetzt kommt der Punkt, es muss also das Intellektuelle im Sex muss zunehmen. Und da hatten die Griechen also folgende Idee, das wissen Sie ja, dass gleich also Homosexualität kunstfertiger ist. Warum? Weil sie nicht auf ein Output zielt, sondern um die Kunst an sich. Das ist sozusagen der Hintergrund dessen, warum zum Beispiel Homosexualität in Griechenland anders bewertet wurde. Ja, weil es eine Kunstform war, die konnte ausgestaltet werden und so weiter. Und weil sie kein Output hatte. Ja, sozusagen, kopulieren ohne Population oder so ähnlich. Ja. So. Das heißt, es ist also eine mittlere Eigenschaft, das Höchste ist auch nicht, das ist eine mittlere Eigenschaft, in einer bestimmten Form. Aber was Sie jetzt vielleicht besser verstehen, und deshalb bringe ich das Beispiel, woran dann das Christentum sehr hart gearbeitet hat, ist, Sexualität wieder zurückzubringen auf die Fortpflanzungsfrage. Ja? Und das ist etwas eigentlich der Menschheit sehr fremde Vorstellung. Aber das muss man wissen, dass da viele Anstrengungen reingeflossen sind. Warum? Weil es natürlich als eine Quelle von Leidenschaft entdeckt wurde, die einen sozusagen den Blick für das Wesentliche stellt. Ja? So, also, sodass die Griechen da an der Stelle eine sehr reflektierte Haltung hatten, weil es nicht unumstritten, wenn es um Kinder ging, gab es die Möglichkeit, Pädophilie als Frage, eines Erziehungsaktes eines Erwachsenen gegenüber Kindern zu sehen, war aber umstritten, muss man sagen. Wird dauernd diskutiert bei den griechischen Philosophen, inwieweit das jetzt richtig ist oder nicht, und wer das ablehnt und so weiter. Ansonsten gibt es eben diese Kreise um Sappho, also sie hat wunderbare Gedichte geschrieben. Das waren, sag ich mal, in unserer Sprache Mädchenpensionate, Erziehung höherer Töchter. Wenn man diese Gedichte liest, die sind wunderbar, und die scheinen mir auch sehr stark von homoerotischen Beziehungen geprägt zu sein. Was aber nicht anstößig ist. So, das heißt, wir finden bei den Griechen eigentlich alles, was wir auch alles kennen, so an Techniken und so weiter. Nur ist ein anderes Ranking da, eine andere Bewertung dieser Geschichte ist da. Und zwar eben genau aus diesem Weltbild abgeleitet. Was sie allerdings nicht auf die Idee, zum Beispiel, wenn nicht gekommen, wie jetzt, sagen wir mal, christliche Mönche, um zum höchsten Glück zu kommen, musst du der Sexualität entsagen. Das wäre den Griechen eine absolut komische Vorstellung gewesen. Weil deren Glück sollte nämlich nicht im Jenseits sein, sondern hier. Auf unserer Erde. Dass man dazu nicht ausschweifig ist, war klar. Ja, dass man diese Mitte brauchte. Aber dass man sozusagen seine ganze Triebe darauf richtet, irgendwann später belohnt zu werden, das wäre denen merkwürdig vorgekommen. Hätten die nicht geglaubt. Ja? Niemals. Und das ist sozusagen auch ein Weg, mit diesen Leidenschaften umzugehen, zu sagen, die müssen so lange sublimiert werden, bis sozusagen das reine Glück, das höchste Glück, also nahe Gott zu sein, erreicht werden kann. Und ich sage das nochmal, weil es oft nicht, es gibt eine ganze Menge Kulturen, die genau dieses Paradigma immer noch haben. Und die verstehen uns nicht. Ja? Die halten uns für Libertines und Liberale und so weiter. Weil wir, zum Beispiel die Frage, wie behandelt man Frauen? An der ist zum Beispiel, ist das deshalb bei uns in der Gesellschaft so eine wichtige Frage, weil sich diese Frage genau da kristallisiert. Wie gehen wir eigentlich damit um? Dann welche Rollen spielen? Okay.
Ja, das zentrale Konzept der Reinheit, das spielt da hin und wieder rein. Spielen Sie noch mit einer Frage rein in unsere Runde? Das ist nicht der Fall, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich möchte Sie aufmerksam machen am nächsten... Ja. Am nächsten Montagabend geht es hier um 19.30 Uhr weiter wieder. Dann haben wir den Begriff der Rhetorik auf dem Programm. Schönen Abend.